Sie hören Let's Talk Why, der Podcast für Kreative, Intellektuelle und Visionäre, in dem Christoph Engel und Alessandro Limentani dem Warum ihrer Gäste auf den Grund gehen. Heute zu Gast Matthias Hornschuh.
Hallo lieber Matthias, schön, dass wir dich heute hier in unserem Podcast begrüßen dürfen. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Zum Warnwerden ein paar kurze Fragen. Was ist deine Lieblingsfarbe?
Oh Gott, ich glaube irgendwas Grünes.
Violine oder Gitarre?
Oh, das ist unfair. Ich habe Geige studiert und Gitarre anschließend professionell gespielt und die gehören für mich untrennbar zusammen, beides.
Zu Hause oder unterwegs?
Also 24 habe ich 160 Reisetage gehabt, insofern auch da wieder beides.
Musik komponieren oder Texte verfassen?
Oh Gott, ihr seid ja fies. Also es ist das Gleiche für mich tatsächlich. Also wenn es gut geht, komme ich in einen Flow, in eine Art Rauschzustand, in eine totale Klarheit. Und dann ist es mir wirklich auch wichtig, dass auch eine Ästhetik auch in einem Sachtext drin ist. Ein Flow, eine Dramaturgie, ein Rhythmus. Mhm. Und ich schreibe Texte so, dass ich sie auch vorlesen kann. Und ich schreibe Musik so, dass sie performativ bleibt. Insofern ist es für mich wirklich sehr ähnlich und natürlich gleichwohl doch nicht dasselbe.
Computer oder Stift und Papier?
Computer. Tatsächlich bedingungslos.
Am Klavier komponieren oder am Schreibtisch?
Am Computer. Also ich bin schon jemand, der im Sequencer arbeitet, in der DAW. Allerdings oft auch am Instrument, an der Gitarre vor allem dann und beim Spazierengehen.
Ah, okay.
Also Ideen sammeln und danach gucken, was noch da ist, wenn ich zurück bin.
In den letzten Tagen haben wir unsere Community gebeten, uns die Fragen zu schicken, die sie schon immer einem Filmkomponisten stellen wollten. Uns haben daraufhin zahlreiche Fragen erreicht. Vielen Dank an dieser Stelle, liebe Community. Erste Frage, Matthias. Wie bist du zum Komponieren gekommen? Gibt es einen Komponisten bzw. eine Komponistin, die du besonders bewunderst?
Also die gibt es zweifellos und das wäre allerdings wirklich eine lange Liste. Ich habe ja so eine richtige klassische Vergangenheit. Ich habe sehr früh angefangen, Geige zu spielen. Ich habe mit 13 professionell Sopran in der Oper gesungen, als Solorolle an der Oper Bielefeld. Habe mit 16 die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule gemacht und das war ein ganz klarer Weg, den ich gehen wollte.
Für Geige.
Geige. Ja. Schulbegleitend, ne, als Jungstudent. Ja, ja. Das war ein ganz klarer Weg, dass ich Orchestermusiker werde, bis ich irgendwann begriffen habe, dass das bedeutet, nach Dienstplan Johann Strauss und Händel zu spielen. Und da habe ich überhaupt keine Lust drauf gehabt und habe dann irgendwann für mich festgestellt, dass ich die Freiheit suche, um mir die Liebe zu der Musik wirklich bewahren zu können. Und da bin ich abgebogen und bin abgebogen auf einen Weg, wo ich nicht mehr nur Instrumentalist war, sondern automatisch geschrieben habe für meine Bands damals. Und irgendwann hat sich, ohne dass ich das gesucht habe, wirklich, ich habe nie vorgehabt, Komponist zu werden, irgendwann, als das mit meinen Bands und auch mit dem kurzen professionellen Erfolg, den ich hatte, wirklich vorbei war, weil ich da auch ausgestiegen war, da kam die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, für ein Theaterstück zu komponieren mit Filmeinspielern. Und plötzlich, als ich anfing daran zu arbeiten, habe ich gewusst, dass ich da immer hingewollt habe. Also es war völlig klar, dass Geschichten zu erzählen genau das ist, was mir die Freiheit gegeben hat, die ich gesucht habe. Also das war der Einstieg und es war völlig unabsichtlich. Es war nicht gesucht und zu dem Zeitpunkt hätte ich auch nicht sagen können, welchem Komponisten oder welcher Komponistin ich mich verpflichtet fühle. Und da ich das aber jetzt schon so lange auch, also ich habe dann Musikwissenschaft studiert und unterrichte schon sehr lange, sehr intensiv an Hochschulen und hätte jetzt natürlich ein paar Leute, auf die ich da verweisen kann, aber die waren nicht vorher da.
Und das hat sich dann so ergeben, dass du von der Klassik immer mehr dann auch in andere Genres hineingekommen bist?
Also ich habe, wie gesagt, mit 13 diese Solorolle an der Oper gehabt und habe für einen 13-Jährigen unbegreiflich viel Geld verdient an der Stelle. Ich habe, glaube ich, sowas wie 2.500 Mark damals verdient. Ich meine, für einen 13-Jährigen war das unfassbar.
Wahrscheinlich kann man heute nur davon träumen.
Ja, natürlich. Und es war halt eine Solorolle, ne? Und dann habe ich davon meine erste E-Gitarre gekauft, meine Stereoanlage. Den Plattenspieler habe ich sogar heute noch. Und habe damals aber dann so irgendwie nicht drüber nachgedacht, ob ich das ernst meine oder so, weil ich Geiger war. Also es war klar, dass das mein Weg war und ich habe einfach auch jedes Wochenende Geige in Kirchenkonzerten und bei Geburtstagen und auch auf Hochzeiten und im Orchester und so gespielt. und habe mich total wohl gefühlt damit. Also im Orchester zu spielen ist, glaube ich, das größte Glück, was ich in meinem ganzen Leben überhaupt jemals erlebt habe. Also Orchester spielen und Teil von sowas Großem zu werden und zu merken, wie dein kleiner Teil, den du leistest, unverzichtbarer Teil des großen Ganzen wird. Und dann wird das Ganze mehr als nur die Teile. Das ist wirklich eine Erfahrung, die kann man jedem Menschen einfach nur wünschen. Und ich suche danach immer wieder. Ich will immer wieder hin zu solchen Momenten. So, jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung, worüber wir gerade geredet haben, aber es musste ja auch mal gesagt werden.
Komponierst du jeden Tag, unabhängig davon, ob gerade ein Projekt im Gange ist?
Nee. Und um ganz ehrlich zu sein, im Moment bin ich so getaktet, was meine politische Arbeit, meine Hochschularbeit und auch das Schreiben und jetzt die Promo für das Schreiben betrifft, dass ich eigentlich kaum noch zum Komponieren komme. Wenn dieses Jahr rum ist, wird es das erste Jahr seit 21 Jahren sein, in dem keine Veröffentlichung von mir rausgekommen ist im Musikbereich. Und das ist natürlich wirklich auch schmerzlich und da muss ich auch drüber nachdenken. Und fürs nächste Jahr habe ich jetzt auch zwei Aufträge relativ klar am Horizont. Und da ist Film dabei, da ist aber auch eine eher offene Form dabei. Und kostet es, was es wolle, das muss ich dann auch machen.
Hörst du viel Musik? Ja. Was ist dein Lieblingsgenre?
Ich höre wirklich viel Musik und ich weiß nicht, ob meine Nachbarn vielleicht behaupten würden, dass ich ein Lieblingsgenre habe, aber ich glaube, dass ich eigentlich keins habe. Ich habe eine bestimmte Art von Ausdruck, die ich suche. Und dann gibt es eben mal einen ganzen Monat, wo ich nur Streichquartett höre, dann aber auch wildes Zeug. Also übrigens sind die Beethoven-Streichquartette, wenn man die über Kopfhörer laut hört, auch ganz schön wild. Also das ist echt ein abgefahrener Komponist gewesen. Alter Schwede, was der gemacht hat, ist wirklich unbegreiflich zum Teil. Und wenn du das im Panorama hörst und zwischen die vier Streicher rutschst, ja, und merkst, wie der die Melodien, also die Stimmen in den Dimensionen verteilt hat und jeder immer nur einen Ton davon spielt, aber du hast immer diese Linien, die wandern und so. Das macht mich unglaublich glücklich, sowas zu finden. Ja? Also auf meinen Reisen habe ich Zeit, mich mit sowas auseinanderzusetzen. Dann habe ich aber neulich auch eine Phase gehabt, wo ich bei eher Buchhaltung und solchen Dingen, Bürokratie, quasi das gesamte Wacken-Festival auf Magenta leer geguckt habe. Also ich habe nicht alles geschafft, weil manches ganz schrecklich ist. Aber da hat mich einfach interessiert, wie ist der Stand der Dinge? Und dann höre ich halt auch mal 2 Wochen, 3 Wochen Metal. Und dann kommt wieder eine Phase, wo ich fast nur gezupfte Akustikgitarren habe. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Was ich allerdings sagen kann, ist das meiste bei mir, wenn ich es mir wirklich aussuche, irgendwo eine eher dunkle Farbe hat. Und das ist völlig unabhängig davon, ob das mit E-Gitarren oder Streichorchester ist.
Du meintest eben, du suchst einen bestimmten Ausdruck. Ja. Was meinst du damit? Also, dass es etwas in dir auslöst, also eher auf einer emotionalen Ebene oder suchst du auch eine intellektuelle Herausforderung beim Hören? Oder?
Naja, ich habe natürlich einen professionellen Blick. Ne?
Ja.
Das heißt, ich kann das Intellektuelle, das Handwerkliche und diese Art von ästhetischem Blick nie ganz abstreifen. Mhm. Aber ich habe das, glaube ich, nie verloren, dass ich mir so eine Begeisterungsfähigkeit erhalten habe. Und die kannst du bei mir wirklich nur triggern, wenn irgendwas mich emotional greift. Ich kann natürlich auch mal irgendein Musikstück und irgendeine Musikaufnahme wirklich auch feiern dafür, dass sie abgefahren produziert ist oder dass da irgendwas geschieht, was ich gar nicht begreifen kann. Aber das verfliegt ganz schnell. Also da bleibt keine Resonanz. Und wenn ich in diese Beethoven-Streichquartette vom Quatuor Ebène einsteige, das ist rauschhaft, das ist so unbegreiflich gut. Ja, und zwar sowohl die Kompositionen, die so wahnsinnig weitsichtig sind und so tief emotional und so komplex und dabei so unmittelbar sinnlich und dann aber auch die Interpretation, die eine Klarheit herstellt, die an sich schon wieder rauschhaft ist. Und dann hast du so verschiedene Layer übereinander und das will ich mir auch erhalten, diese Art von Begeisterungsfähigkeit. Oder in der Corona-Situation habe ich zum Beispiel die Band Leprous entdeckt, von der hatte ich gehört, aber noch nie etwas gehört. Und die hat diese melancholische Tiefe, diesen Ausdruck, der mir so wichtig ist. Und die hat sowas Kaputtes, was dann plötzlich wieder ganz wird. Also Heilung. Übrigens, für dich müsste die unglaublich interessant sein. Der Sänger ist so gnadenlos und der singt da mit einem Falsett, den man einfach aus diesem Genre, das ist Metal-nah, aber es ist nicht das, was man mit Metal verbindet. Es gibt so Reaction-Videos auf YouTube, wo eine Opernsängerin ihn zum ersten Mal hört und völlig ausrastet dabei. Das ist auch nachvollziehbar. Und diese Art von Intensität mit so einer Eleganz, die in dem Ton der Gitarristen drin ist oder in diesem Stimmklang oder in der Schroffheit der Arrangements, wo nie ein einziger Ton aus Versehen zufällig zu viel ist, sondern genau richtig. Das ist total krass. Da kann ich komplett eintauchen.
Das heißt, du hörst auch Vokalmusik?
Ja, aber nicht beim Arbeiten tendenziell. Mhm. Das, interessanterweise funktioniert das nicht. Und was für mich so ein bisschen schmerzlich ist, ich habe halt früher durchaus auch viel Vokalmusik außer Klassik und Oper gehört. Und das kann ich inzwischen insgesamt gar nicht mehr so gut, weil ich immer den Ton suchen muss in dem Vibrato. Also das strengt mich inzwischen wirklich ein bisschen an, dass da die Singtechnik die ganze Zeit von mir fordert, dass ich mitnotiere, um zu begreifen, was die noch machen. Und ich hoffe, das darf ich so sagen, aber das ist für mich wirklich eine Herausforderung und das kann ich nur noch in ganz seltenen Momenten und am liebsten live, dann aber mit Leidenschaft. Also in die Oper gehen sehr gerne, aber im Radio.
Was hat dich dazu geführt, dich zusätzlich zu deiner kompositorischen und pädagogischen Arbeit kulturpolitisch zu engagieren?
Also als ich anfing, mich kulturpolitisch und das heißt in dem Fall bei mir ja ganz stark auch rechtspolitisch zu engagieren, da habe ich noch nicht an der Hochschule gearbeitet. Das heißt, es gab sozusagen einen Job weniger als heute. Und aus irgendeiner Fügung heraus hat sich das ergeben, dass ich mehr oder weniger gleichzeitig mit dem Einstieg ins professionelle Komponieren, das war Mitte 2003, als mein Bruder Andreas und ich zusammen den Auftrag bekamen, für WDR 5 in Köln das komplette Audiodesign neu zu komponieren, also das Logo und alle Sendevorspende und alle Trennermusiken und alle Betten und so. Das war ein halbes Jahr Fulltime-Arbeit für uns zwei, das war ein wirklich großer Job und das ist danach, glaube ich, knapp 9 Jahre gelaufen auf der Welle. Und das war ganz klar, wir machen das jetzt entweder ganz oder wir sagen es ab. Und dann haben wir es ganz gemacht und waren Profis, hatten danach aber auch erstmal gar nicht so viele Folgeaufträge und mussten echt gucken, wie wir klarkommen. Und ich habe schon mein ganzes Leben lang Akquise nicht gekonnt, auch nicht verstanden und tendenziell auch gehasst. Und was ich aber kann, ist Strukturen begreifen und Strukturen erklären. Und irgendwie hat sich das ergeben, dass in diesem Moment, als ich einstieg in diesen Beruf und dann gleichzeitig auch noch den Kongress Soundtrack Cologne in Köln mitbegründet und mit aufgebaut habe, für 15 Jahre war ich da ja auch noch in der Leitung, ich angefangen habe, Leute zusammenzuholen, die ich dann schon kannte oder neu kennenlernte, die aus dem gleichen Umfeld waren. Und ich habe festgestellt, dass die alle ähnliche Probleme wie ich hatten, nämlich gar nicht genau zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert, was wir da machen. Also musikalisch kein Problem, technisch allemal und dramaturgisch auch. Aber wir sind ja als FilmkomponistInnen ständig in der Situation, Verträge verhandeln zu müssen. Und zwar machen wir das auch selbst in aller Regel, zumindest auf dem Niveau, auf dem ich damals unterwegs war. Und ich habe die nicht verstanden. Ich habe ja den Unterschied zwischen Urheber- und Leistungsschutzrecht damals noch nicht mal wirklich verstanden gehabt. Und dann habe ich einfach begriffen, ich bin eigentlich zu bequem, um mir das diszipliniert selbst drauf zu schaffen. Und so wie ich gestrickt bin, wird es nur gehen, wenn ich die Leute, die da sind, bei denen es einen Bedarf gibt, zusammenhole. Und wir machen alle paar Monate einen Termin, in dem ich ihnen etwas erklären muss. Dann muss ich es bis dahin nämlich so verstanden haben, dass ich mich nicht blamiere. Und so hat es angefangen. Also es gab diese Gruppe und es gab diese regelmäßigen Treffen. Diese Treffen gab es übrigens vorher zum Teil auch schon in einer ähnlichen Gruppe. Nur hat sich da der Fokus dann verschoben, mehr in die Professionalität rein. Und dann habe ich eben immer häufiger auch auf irgendwelchen Veranstaltungen aus dem Publikum heraus den Mund aufgemacht. Und irgendwann sagte ein Bekannter von mir zu mir, ja Matthias, ich habe einen Termin beim Wirtschaftsministerium NRW für dich gemacht. Aber die haben gefragt, mit wem reden wir denn da? Und da habe ich gesagt, ja, die kennen doch meinen Namen. Da habe ich gesagt, nee, das meinen die nicht. Du musst jetzt einen Verband gründen. Und ja, dann habe ich einen Verband gegründet und dessen Vorsitzender bin ich heute noch, der heißt Media Music. Und von dort aus bin ich dann in den Landesmusikrat Nordrhein-Westfalen, von dort aus in den Kulturrat Nordrhein-Westfalen, von dort aus in die Landesmedienkommission NRW entsandt worden. Und Media Music ist Mitglied in der Initiative Urheberrecht, wo ich dann eben immer häufiger hingefahren bin und dann irgendwann in die Sprecherposition gerutscht bin. Und parallel bin ich irgendwann auch noch in den Aufsichtsrat der GEMA gewählt worden. Und das klingt jetzt so, als ob das Fulltime-Job wäre. Es ist Fulltime, aber nicht Job. So, und also, weil es für die Arbeit mit der und für die Initiative Urheberrecht kann ich tatsächlich Honorare berechnen. Das ist aber von dem Umfang der Honorare her ungefähr das, was einer der Anwälte, gegen die wir kämpfen, für einen Tag nimmt im Monat bei mir. Das gibt ungefähr eine Dimension. So. Also da muss man schon mit Leidenschaft drin sein. Und GEMA ist ein Ehrenamt, da gibt es Tagessätze. Es gibt eine Aufwandsentschädigung, wie eigentlich für alles, was ich da mache. Und was sich inzwischen aber eben als zusehends tragfähig erwiesen hat, ist, dass ich relativ viele Vorträge machen kann, auch durchaus größere Keynotes und sowas, Workshops, Webinare und so. Und insofern kann ich das ganze Wissen, was ich anreichere in diesem politischen Bereich, inzwischen natürlich durchaus auch ein bisschen zum Markt tragen. Und dadurch, dass ich jetzt eben auch noch ein Buch geschrieben habe, ist es durchaus so, dass ich die Hoffnung habe, auch ein bisschen mehr auf dieser vortragenden Ebene noch unterwegs sein zu können, weil mich das am meisten befriedigt, ehrlich gesagt. Also die konkrete politische Arbeit mit der Initiative Urheberrecht und in der GEMA ist natürlich ein Traum. Das meine ich jetzt völlig ohne Ironie. Ich meine das völlig ernst. Es ist ein Traum, das machen zu können, weil wir unsere Zukunft und die der Kolleginnen und Kollegen mitgestalten und immer wieder auch retten können. Mhm. Das befriedigt sehr. Und trotzdem ist es halt so, wenn irgendein Ministerium dieser Welt sich wieder mal überlegt, dass sie in 13 Tagen von uns eine Stellungnahme haben wollen, dann ist egal, was wir gerade auf der Uhr haben. Wir müssen in 13 Tagen eine Stellungnahme abgeben. Und das macht dich auf Dauer wirklich einfach mürbe. Mit den kleinen Strukturen, die wir haben, wir sind immer in der Überlast. Und das ist so unfassbar anstrengend, dass für mich auf einem Podium zu sitzen oder einen Vortrag zu halten ein Stück Pause ist.
Vielen Dank für deine Eindrücke. Jetzt zum Abschluss dieses kurzen Formats haben wir noch die Schnellfragerunde. Das sind also ganz kurze Fragen, die wir zackig beantworten, nur mit Ja oder mit Nein.
Also die du zackig beantwortest.
Genau. Mhm. Wir stellen sie, du beantwortest sie. Bereit?
Mal gucken, ob das gut geht. Wir schauen mal.
Wenn du nicht den Weg der Medienmusik eingeschlagen hättest, wärst du jetzt weiterhin Rockgitarrist?
Nein.
Hast du spontane musikalische Einfälle?
Ja.
Macht Geld glücklich?
Nein.
Ist Filmkomposition deine größte Leidenschaft?
Vielleicht.
Bist du Perfektionist?
Oh Gott, nein.
War Musik dein Lieblingsschulfach?
Ja.
Hast du Angst vor künstlicher Intelligenz?
Nein.
Haben sowohl Musik machen als auch Musik hören eine kathartische Wirkmacht?
Absolut, ja.
Hat dir das Verfassen deines Buches schlaflose Nächte bereitet?
Nein.
Glaubst du an das Gute im Menschen?
Ja.
Fühlst du dich in den Bergen wohler als am Meer?
Nein.
Kann man generative KI in den Kompositionsprozess einbeziehen, ohne dabei künstlerische Souveränität abzugeben?
Nein.
Glaubst du an Schicksal?
Nein.
Bist du Frühaufsteher?
Nein.
Gibt es zu wenig Menschen, die sich kulturpolitisch engagieren?
Ja.
Wäre die Kulturbranche in einem besseren Gesamtzustand, wenn alle Kulturschaffende Grundkenntnisse im Bereich des Urheberrechts hätten?
Absolut, ja.
Wird es 2050 noch generative KI in der jetzigen Form geben?
2050, nein.
Hast du das Gefühl, deine Träume verwirklicht zu haben?
Ja.
Wunderbar, vielen Dank. Dann lass uns ins Interview einsteigen.